Reise in den Tod.
Herzlich willkommen zu Reise in den Tod mit Caro Kult
und Maria Erich. Wir sind Schauspielkolleginnen und große True-Crime-Fans. In unserem Beruf beschäftigen wir uns sonst meistens mit fiktionalen Geschichten.
Doch hier nehmen wir euch mit auf eine Reise in den Tod und erzählen euch von wahren Kriminalfällen, die auf Reisen oder im Urlaub passieren. Was hältst du eigentlich vom Thema Kinderstars? Weil du warst ja eigentlich selbst einer, ein kleiner Kinderstar. Aber wie stehst du eigentlich so zu einer frühen Karriere? Hättest du das nochmal so für dich dir so gewünscht? Und oder wie siehst du es vielleicht auch bei anderen Beispielen oder deine grundlegende Einschätzung dazu?
Ich glaube, das ist einfach ein super persönliches Thema. Nicht, dass ich jetzt nicht drüber reden wollen würde, aber ich glaube, es ist schwierig, da allgemeingültig was zu sagen. Ich glaube, das hängt total vom Charakter des Kindes ab. Ich habe, für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, ich habe angefangen zu schauspielen, da war ich gerade 10 Jahre alt. Ich bin da auch irgendwie aus Versehen quasi reingerutscht, weil meine Mama einen Zeitungsartikel gefunden hat bei uns im Allgemeinen Anzeiger. Da wurde eben nach einem Mädchen in meinem Alter für die Hauptrolle in einem Kinofilm gesucht und ich habe das dann tatsächlich nach mehreren Castings bekommen, obwohl ich vorher noch nie gespielt hatte. Und das war meine Eintrittskarte in die Welt der Schauspielerei. Und für mich persönlich war es das Beste, was mir hätte passieren können, weil ich komme nämlich zu diesem Zeitpunkt aus einer Phase ständiger Angst und ständigen Trauerns, weil nämlich kurz davor mein mir schon sehr, sehr naher Cousin, der ja fast wie ein Bruder für mich gewesen ist, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Und ich hatte früher schon immer sehr viel so Ängste, was Verluste anging. Die haben sich einfach wahrscheinlich, warum auch immer, manifestiert, ne? Aber dann mit diesem
in so frühen Alter.
Ja. Und mit dieser Situation, mit dem Tod von meinem Cousin, ist das halt alles total explodiert. Und ich hatte überhaupt gar keinen Halt mehr, habe ich das Gefühl gehabt. Und die Schauspielerei hat mir diesen Halt wieder zurückgegeben, weil ich so das Gefühl hatte, das ist was, woran ich mich festhalten kann.
Voll schön.
Ja, total. Also es kam wirklich auch, ich weiß noch, ich habe meine Mama mal in einem Gespräch belauscht, was sie mit ihrer besten Freundin hatte. Und da hat sie auch so zu ihr gesagt, ja, das kam irgendwie wie von oben und es fühlt sich auch immer noch so an und deswegen bin ich meinem Staat und dieser Welt auch unglaublich dankbar. Ich habe aber während meiner Zeit als Kinderdarstellerin auch sehr oft mit Kindern zu tun gehabt, die das auch so früh angefangen haben wie ich oder vielleicht manche sogar noch eher, die überhaupt nicht klar drauf gekommen sind, die von ihren Eltern reingedrückt wurden. Das war bei mir zum Glück nicht der Fall. Ich wollte das selber und ja, und dann halt, dann merkt man auch, wie wesensverändernd sowas sein kann.
Ja.
Ne? Dass man halt einfach...
Na, in der prägenden Zeit, man wird erwachsen. Na klar.
Ja, und ja. Ich glaube, meinem Charakter hat es gut getan, weil es mich gestärkt hat. Natürlich hat es auch nicht immer nur positive Seiten mit sich gebracht. Also ich habe mich auch oft allein gefühlt, weil ich halt ja zu vielen Klassenfahrten zum Beispiel nicht mitkommen konnte, weil halt viel irgendwie nicht geklappt hat, weil ich immer wieder eigentlich mich entscheiden musste, will ich das normale Leben, Schulleben oder will ich halt einfach drehen und weiter rauskommen und so. Und für mich gab es aber eigentlich nie die Frage. Es war nicht so wie bei anderen Kinderdarstellern, dass man dann irgendwann so eine Phase hatte, in der man wirklich nicht wollte. Ich wollte immer. Und deswegen durfte ich es auch weitermachen, weil die Noten auch so gestimmt haben. Aber wie gesagt, ich finde, das kann man nicht auf alles übertragen, weil ich glaube, es gibt viele Kinder, denen das einfach zu viel ist und bei denen man wirklich mal zurück hätte treten sollen.
Ich finde voll schön deine Sicht der Dinge. Also das eröffnet mir auch nochmal so ein ganz neues Bild, weil also ich würde jetzt mal sagen, es gibt ja schon auch Beispiele von Leuten, wo ich schon das Gefühl habe, ich weiß nicht, wie gut es der, also nicht, dass ich da irgendjemanden bewerten möchte, aber dass man schon auch andere Arten von Unsicherheiten mitbekommt bei anderen Erwachsenen, bei denen der Weg vielleicht früh angefangen hat, wo man so denkt, okay krass, vielleicht wären da andere Abbiegungen auch gut gewesen, weil ich stelle mir mal vor, in so einer Phase, man ist 14, ich finde, das ist eh so eine Zeit, in der bekommt man auch viel auf den Deckel, in der reibt man sich, da stellen dich Leute in Frage, du lernst vielleicht auch ein paar ältere Menschen kennen und das ist alles ein bisschen so, also ja, es ist eine Zeit geprägt von viel Reiberei und unterschiedlichen Feedback. So, und ich habe mir immer vorgestellt, wenn man dann irgendwie schon so früh so erfolgreich auch ist, erstmal am Set ist es ja so, man wird ja eher wenig kritisiert, außer jetzt von der Regie, die sagt, hey, mach's mal so oder mach's mal so, aber auch immer alles sehr vorsichtig. Und ansonsten wird man ja schon sehr gepflegt und gehegt in Form von einem auch irgendwie materialistischen Dasein für Leute. Also man wird auch so beansprucht. Das hat auch, wir haben ja schon öfter drüber geredet, ist auch oft sehr anstrengend. Aber auf der anderen Seite vermittelt man ja so jungen Menschen damit wahrscheinlich auch so ein Bild, was einfach nicht natürlich ist, ne? Oder?
Ja, komplett. Also ich meine, das ist schon alleine, ja, dieses auf gut Deutsch den Arsch gepudert zu bekommen,
ja.
Das ist schon auch, das ist auch was, was damals, als ich angefangen habe, auf jeden Fall was gewesen ist, dass ich bei vielen Kinderstars gesehen habe.
Ja.
Und ich meine, man muss mal dazu sagen, ne, in Deutschland sind das jetzt keine großen Stars gewesen. Das sind halt einfach Kids gewesen, die eben gespielt haben. Und ich glaube, da wurde niemand jetzt irgendwie wie in den USA, in Hollywood dann verfolgt auf der Straße
oder so. Disney Club
oder
sowas, diese ganzen.
Das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Aber in Deutschland, schon allein hier bei uns, gab's das eben. Ne? Ich hatte wirklich total großes Glück. Bei meinem ersten Film war es ein unglaublich nettes Team. Ich hatte auch die ganze Zeit meine Mama dabei. Und meine Eltern sind schon auch immer sehr darauf bedacht gewesen, dass ich wirklich die Füße auf dem Boden behalte. Ja. Ne? Also manchmal auch zu dem Ausmaß, dass ich dann manchmal irgendwie so dachte, naja, ein bisschen mehr wäre vielleicht auch toll gewesen. Mhm. Aber das ist voll okay und voll fein, weil ich glaube, ich habe schon irgendwie sehr früh gelernt, dass es da nicht um mich per se geht, sondern dass es darum geht, dass wir gemeinsam ein tolles Projekt machen. Und ich glaube, das ist der Unterschied, den viele Kinder vielleicht nicht verstanden haben, weil sie eventuell halt einfach zu sehr darauf fokussiert gewesen sind, eben den Arsch gepudert zu bekommen.
Ja, und ich stelle mir auch vor, also jetzt gerade so als Teenager und so, man fängt an, sich zu fragen, mit was identifiziere ich mich? Was möchte ich für ein Mensch sein? Man findet irgendwie seinen Platz in der Gesellschaft, ne? Und ich glaube, wenn du dich dann so überdefinierst mit dem Beruf Schauspielerei, dann wird dir auch der Boden unter den Füßen weggezogen, wenn es mal nicht so gut läuft. Und ich meine, das kennen wir alle. Es gibt solche Phasen und solche Phasen. Und dieser Beruf, der ist ein cooles Plus und so, ne? Und natürlich müssen wir damit unser Geld verdienen. Aber also, wenn ich über mich nachdenke, dann gehört zu der Person Caro viel, 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 viel mehr als ein Beruf oder ne, die Schauspielerei oder so oder Film an sich.
Ja.
Genau, das fällt mir dann schon auch immer oft auf, dass es vielleicht auch so eine Überidentifikation stattfinden kann. Was natürlich menschlich ist, wenn du
kommt
so früh
auch von
damit
außen.
Anfängst.
Ja, genau. Kommt auch total von außen. Man hat da auch gar keine Chance. Ne?
Ja.
Also es war auch immer, wenn ich jemand Neues kennengelernt habe, war es immer, ach, du bist doch die Schauspielerin.
Ja.
Und irgendwann hat mich das dann auch ein bisschen genervt. Also vor allem auch, weil ich es in der Schule auch versucht habe, unter Dach und Fach zu halten. Ich wollte es gar nicht erzählen. Ich habe auch nie drüber gesprochen.
Ja.
Weil es eben natürlich auch die Phasen gab, in denen, dann eben gefragt wurde, wie viel verdienst du denn da? Und hältst du dich für was Besseres oder so? Ne?
Mhm.
Also es gab schon auch Mobberei und so ein bisschen so. Es war nicht immer einfach.
Und ich
glaube, da kann man eben zwei Wege wählen. Entweder man fährt dann eben wirklich so ein bisschen unterm Radar und versucht das alles irgendwie nebenbei laufen zu lassen und nicht viel darüber zu reden. Oder man geht halt voll in die Offensive und denkt sich,
naja, und ich glaube, man braucht einfach Eltern, die das in Kontext setzen, ne? Wie bei allem, was halt nicht so läuft, wie es jetzt unserer Seele vielleicht am besten tut oder unserem Verständnis über uns selbst.
Ja.
So, und wenn du dann Eltern hast, die quasi diese Dinge richtig in Kontext setzen, auch wenn Sachen nicht laufen, wie sie bei anderen vielleicht laufen, dann ist das auch schon viel wert. Aber gerade bei so Eislauf-Eltern, die halt alles Mögliche versuchen, damit das Kind irgendwie zum Star wird, auch immer ganz schwierig, weil da fangen ja auch die Eltern dann schon an, das Kind darauf zu reduzieren.
Ja, da wird dann durch das Kind gelebt.
Ja.
Ne? Und dann.
Und es hat keine, also es ist nichts anderes mehr als das dann in vielen Momenten.
Ja, klar. Und dann hat man wirklich, also ich habe auch Momente mitbekommen, in denen dem Kind dann erzählt wurde, wenn du jetzt nicht machst, was der Regisseur möchte, dann kriegt Mama Bauchschmerzen.
Oh
weißt
Gott.
Du, was das dann auslöst?
Oh, boah.
Bei einem Kind, das will man sich auch nicht ausmalen. Ne?
Oh, das ist krass, ey. Also ja, ich will den Müttern natürlich trotzdem nicht unterstellen, dass sie es nicht in irgendeiner Art und Weise auch gut meinen, auch wenn das manchmal beinhaltet, die eigenen Träume auf so ein Kind zu projizieren. Aber was für ein Lauf ein Leben nehmen kann, auf dem die Wünsche der Mutter projiziert worden sind, das hören wir heute in unserem Fall. Als Natalia Nikolajna Sakarenko am 20. Juli 1938 in einem Krankenhaus im kalifornischen San Francisco das Licht der Welt erblickt, ist sie winzig, aber trotzdem wohlproportioniert. Ein kleiner Blondschopf, der mit großen wachen Augen versucht, die Welt um sich herum zu verstehen. Natalia wird als zweite Tochter in eine russische Einwandererfamilie hineingeboren, die in den USA ihr Glück versucht. Nicht nur politische Spannungen und der bevorstehende Zweite Weltkrieg werfen ihre düsteren Schatten voraus. Auch eine verhängnisvolle Prophezeiung, die ihrer Mutter Maria Jahre zuvor von einer Kartenlegerin gemacht wurde, wird Natalias Leben von der ersten Minute an prägen. Denn ihrer Mutter wurde vorhergesagt, dass ihr zweitgeborenes Mädchen Natalia eine echte Schönheit werden würde, die Weltberühmtheit erlangen wird. Ein verheißungsvoller Blick in die Zukunft, der von einer eindringlichen Warnung an sie selbst begleitet wurde. Maria solle sich vor dunklen Gewässern hüten. Sie würde sonst eines Tages darin ertrinken.
Zum Zeitpunkt von Natalias Geburt ist ihre älteste Halbschwester 10 Jahre alt. In den Augen von Mutter Maria alt genug, um auf sich selbst aufzupassen. Bei den Eltern genießt Natalia eine Sonderstellung. Maria, eine Balletttänzerin mit Schauspielambitionen, ist ganz vernarrt in ihre kleine russisch-amerikanische Prinzessin. Und Vater Nick, der in dieser Zeit als Liftboy angestellt ist, tut alles, damit es seinem Mädchen an nichts fehlt. Das wenige Geld, das da ist, investiert er in einen schicken Kinderwagen, der die Blicke in der russischen Community auf sich zieht. Für Natalia ist er nicht nur ein Vater, sondern auch ein Mentor. Er ist es, der ihr die russische Literatur und Namen wie Dostojewski, Tolstoi und Turgenew näher bringt. Aber er ist es auch, der die eigenen Dämonen immer wieder im Wodka ertränkt und die Beherrschung verliert. Die gewalttätigen Ausbrüche des Vaters bleiben über Jahre hinweg ein gut gehütetes Familiengeheimnis.
In Natalias Kindheit wirft das Licht lange Schatten. Besonders Mutter Maria hat ein einnehmendes Wesen. Sie überträgt die eigenen Ängste auf ihr Wunderkind. Die düstere Prophezeiung, die ihr die Wahrsagerin vor Natalias Geburt gemacht hatte, hält nach. Und so kommt es, dass Natalia von klein auf eine Angst vor dunklem Wasser entwickelt. Sie fürchtet sich davor, schwimmen zu lernen. Selbst das Haarewaschen wird zur Tortur. Als Natalia 3 Jahre alt ist, drängt Mutter Maria sie dazu, Klavierstunden zu nehmen. Fördern um jeden Preis, lautet das Motto. In unserem Fall vielleicht auch überfordern. Natalia soll den unerfüllten Traum der eigenen Mutter leben, die selbst gern Karriere in Hollywood gemacht hätte. Nichts darf dem Zufall überlassen werden. Und so wird der kleine Blondschopf immer wieder an Orte geführt, an denen gerade Filmdreharbeiten stattfinden. Das beharrliche Klinkenputzen der Mutter zahlt sich aus. Natalia bekommt ihre erste kleine Filmrolle mit gerade mal 4 Jahren.
2 Jahre später dann der Durchbruch. Natalia spielt ihre erste Hauptrolle im Weihnachtsklassiker Das Wunder von Manhattan, der 1947 über die Leinwand flackert. Aus Natalia wird jetzt Natalie Wood. Mittlerweile hat sie noch eine jüngere Schwester bekommen. Das ältere Schwestersein vollends auskosten kann sie aber nicht. Während andere sich in der Kindheit spielerisch selbst entdecken, sind Natalies frühe Jahre vom Spielen anderer Rollen geprägt. Die Drehtage sind lang, die Nachfrage ist groß, der Druck der eigenen Mutter auch. Natalie wird zu dem weltberühmten Wunderkind, das ihrer Mutter prophezeit wurde. Mit 14 Jahren blickt sie bereits auf mehr als 20 Filmrollen zurück. Mit 16 spielt sie in »Denn sie wissen nicht, was sie tun« Seite an Seite mit James Dean und wird später in der Kategorie »Beste Nebendarstellerin« sogar für einen Oscar nominiert. Nach dem riesigen Filmerfolg ergattert Natalie einen lukrativen Vertrag bei Warner Brothers. Die Produktionsfirma arrangiert später ein Date mit einem Mann, der die Weichen in ihrem Leben neu stellen wird. Natalie ist gerade 18 geworden, als sie dem 8 Jahre älteren Robert Wagner vorgestellt wird. Ein aufstrebender, charismatischer Schauspieler, der das männliche Schönheitsideal seiner Zeit verkörpert. Großgewachsen, athletisch, markantes Kinn und volles Haar. Sein fesselnder Blick zieht Natalie sofort in ihren Bann. Beide geben sich nur 1 Jahr nach dem ersten Kennenlernen das Ja-Wort.
Natalie, mittlerweile 19, streift das Image des unschuldigen Kinderstars nun endgültig ab. Der Luxusfabel ihres älteren Mannes färbt auf sie ab. Natalie hüllt ihren schlanken Körper jetzt in edle Pelzstolas. Ihre Zigaretten raucht sie stilecht mit Spitze und an der Seite ihres Liebsten kurft sie in schicken Cabriolets durch die Stadt. Ein stürmisches Kapitel in ihrem jungen Leben, das nur von kurzer Dauer ist. Beide sind nicht in ihrer inneren Mitte. Während Natalie in der Traumfabrik Hollywood zum Megastar aufsteigt, muss sich Robert mit B-Rollen zufrieden geben. Von Missgunst ist die Rede, von Affären und Eifersüchteleien. Nach 4,5 Jahren lassen sich beide scheiden. Natalie verliebt sich später in jemand anderes und bekommt eine Tochter von dem Mann. Doch später finden sie und Robert wieder zueinander. Im Frühjahr 1972 geben sich beide zum 2. Mal das Ja-Wort. Kurz nach der Hochzeit wird Natalie erneut schwanger. 1974 bringt sie ihre 2. Tochter zur Welt. Natalie will es diesmal richtig machen. Deshalb entschließt sie sich dazu, nach der Geburt erstmal eine Auszeit von ihrer Schauspielkarriere zu nehmen und sich ganz auf ihre Familie zu konzentrieren.
Nicht nur die Geburt der gemeinsamen Tochter macht das Jahr 1974 für die Eheleute zu etwas ganz Besonderem, sondern auch der Kauf einer eigenen Yacht. Robert erfüllt sich mit der komfortablen, 18 Meter langen Yacht einen lang gehegten Traum. Für Natalie hingegen bedeutet der Erwerb des schwimmenden Untersatzes eine Konfrontation mit ihrer Urangst, der Angst vor dunklem Wasser. Trotzdem steckt sie viel Zeit und Liebe in das gemeinsame Projekt. Natalie stattet die holzvertäfelten Innenkabinen selbst aus. Sie strickt Decken, häkelt Kissenbezüge und wählt weiche Polstermöbel in warmen Tönen aus, die eine schlichte Eleganz versprühen. Natalie und Robert taufen den Neuzugang auf den Namen Splendor, auf Deutsch Pracht, in Anlehnung an den Film Splendor in the Grass, in dem Natalie die weibliche Hauptrolle gespielt hatte. Das kleine motorisierte Beiboot bekommt den Namen Valiant, eine Anspielung auf Prinz Eisenherz, ein Film, in dem Robert die Rolle des Prinzen verkörperte, in den Augen der KritikerInnen aber nicht wirklich glänzen konnte. Santa Catalina Island, das 35 Kilometer vor der Küste von Los Angeles liegt, wird in den nächsten Jahren zum festen Ausflugsziel für die beiden. Oft laden die beiden FreundInnen ein, sie auf ihren Segelturns zu begleiten. So auch im November 1981. Natalie und Robert wollen das Thanksgiving-Wochenende auf ihrem schwimmenden Zuhause verbringen, zusammen mit Christopher Walken, einem Schauspielkollegen von Natalie.
In Begleitung eines privaten Skippers namens Dennis geht es am Freitag los. Robert versüßt sich die Überfahrt nach Santa Catalina mit zwei Bloody Marys. Doch das Schaukeln der Wellen führt dazu, dass ihm der Alkohol zu schnell in den Kopf steigt. Er verbringt den Rest der Fahrt in der Horizontalen, ihm ist schlecht. Als die Splendor nachmittags ihren ersten Stopp einlegt, nimmt die Stimmung wieder Fahrt auf. Natalie, Robert und Schauspielkollege Christopher fahren mit dem Beiboot zum Festland auf Santa Catalina, während Skipper Dennis an Bord zurückbleibt und das Dinner vorbereitet. Die nächsten Stunden verbringt das Trio in Avalon, das als Zentrum der Insel gilt. Die drei besuchen eine Galerie, außerdem schlagen Natalie und Robert beim örtlichen Juwelier zu. Zwischendurch wärmen sie sich mit Bier und Margaritas auf, bevor sie den Tag schließlich in einer rustikalen Hafenbar ausklingen lassen. Die Bar wird mit dem Slogan »Essen, Trinken, Singen«, ein Motto, das der Trupp wörtlich nimmt. Als Natalie, Robert und Christopher das Lokal am späten Abend verlassen, sind sie alles andere als nüchtern.
Am nächsten Tag geht es nach einem deftigen Katerfrühstück weiter in Richtung Nordwestküste in der Insel, wo an diesem Wochenende noch etwa 60 bis 70 andere prunkvolle Yachten im Hafen von Two Harbors ankern. Der Samstag geht für Natalie, Robert und Christopher so promillelastig weiter, wie der Tag zuvor aufgehört hat. Als sie abends in einem Seafood-Restaurant einkehren, fließt der Alkohol. Man unterhält sich angeregt über Filme. Als die drei gegen 22 Uhr aufbrechen wollen, wirken besonders die Männer auf den Restaurantbesitzer so neben der Spur, dass dieser sich ernsthaft Sorgen macht. Der Wirt will sicherstellen, dass es alle wieder wohlbehalten zurück zur Yacht schaffen. Deshalb beauftragt er einen Hafenmitarbeiter, das Trio im Blick zu behalten.
Nur wenige Stunden später, nach getaner Arbeit, macht es sich der Wirt auf seinem eigenen Boot gemütlich und schmökert in einem Taschenbuch. Gegen 1.30 Uhr hört er einen Funkspruch mit, der über den Hafenkanal gesendet wird. Am anderen Ende der Leitung vernimmt er eine Stimme, die er nur allzu gut kennt. Es ist die Stimme von Robert. Der 51-Jährige braucht Hilfe. An Bord der Splendor werde jemand vermisst. Der Restaurantbesitzer fackelt nicht lang und schließt sich mit dem Hafenmeister kurz. Die beiden wollen sich ein genaueres Bild von der Lage machen und fahren zur Splendor. An Bord der Yacht finden sie Robert, Christopher und Skipper Dennis. Von Natalie fehlt allerdings jede Spur, ebenso von dem Beiboot, das an der Splendor angeleint war. Alles deutet darauf hin, dass Natalie nachts von Bord gegangen und mit dem motorisierten Beiboot davongefahren ist. Die Männer wollen davon allerdings nichts mitbekommen haben. Welchen Grund könnte die 43-Jährige gehabt haben, sich heimlich wegzuschleichen und allein davonzuschippern? Und wo ist sie jetzt? Es kommt immer mal wieder vor, dass BootseigentümerInnen eine nächtliche Spritztour machen und nochmal an Land gehen. Aber Natalie hat schreckliche Angst vorm Wasser, außerdem weiß sie überhaupt nicht, wie man das Beiboot steuert. Umstände, die für eine Gefahrenlage sprechen. Um 3.30 Uhr entschließen sich die Männer deshalb dazu, Verstärkung von der Küstenwache anzufordern.
Die Sterne verstecken sich, die Nacht ist pechschwarz. Keine guten Voraussetzungen, um nach einem kleinen Beiboot zu suchen. Es dauert 2 weitere Stunden, bis das vermisste Dinghy in Ufernähe entdeckt wird. Es ist verlassen. Natalie sitzt nicht darin. Über dem Meer bricht der Tag heran und gibt den Blick schließlich auf etwas Rotes frei, das 1,5 Kilometer von der Splendor entfernt wie ein leuchtender Farbklecks im Wasser treibt. Das Etwas ist eine rote Daunenjacke. Darin steckt ein Mensch. Es ist Natalie, die mit dem Kopf nach unten im Gewässer treibt. Sie trägt dieselbe Jacke, die sie beim Restaurantbesuch am Abend zuvor anhatte. Natalies Leichnam wird für die Obduktion nach Los Angeles überstellt und die Behörden leiten ein Todesermittlungsverfahren ein. Handelt es sich bei ihrem Tod nur um einen Unfall oder hat es mehr damit auf sich?
Kurz nach dem Leichenfund befragt ein Detective Natalies Ehemann. Robert sagt aus, dass sie nach ihrer Rückkehr auf der Splendor noch zusammensaßen und weitertranken. Natalie habe sich dann in ihre Kabine zurückgezogen. Als er später nach ihr sehen wollte, sei sie nicht mehr da gewesen. Da das Beiboot ebenfalls fehlte, habe er geglaubt, Natalie sei an Land gefahren. Christopher bestätigt Roberts Aussage, keine besonderen Vorkommnisse, keine verdächtigen Beobachtungen, nichts. Der Ermittler befragt auch den dritten Mann, der im relevanten Zeitraum an Bord der Splendor war, nämlich den Skipper. Dennis kennt die Yacht ganz genau und ist ein Vertrauter des Schauspielpaars. Er ist in der Vergangenheit schon mehrfach mit den Eheleuten gesegelt. Auf den Ermittler wirkt der Skipper irgendwie reserviert. Er macht kaum Angaben, will ohne einen Anwalt nicht sprechen. Es gelingt dem Ermittler dennoch, Dennis eine wichtige Information zu entlocken, denn laut seinen Angaben verschwand Natalie bereits gegen 23 Uhr. Wir erinnern uns, Robert hatte den Notruf über den Hafenfunk erst um 1.30 Uhr abgesetzt. 2,5 Stunden verstrichen, wertvolle Zeit, die womöglich Leben hätte retten können. Vielleicht wollte der Schauspieler kein großes Aufsehen um das Verschwinden seiner Frau machen. Vielleicht wollte er nur verhindern, dass die Presse Wind davon bekommt. Vielleicht steckt aber auch etwas anderes dahinter. Der Ermittler sieht sich auf der Splendor um. Vielleicht gibt es irgendwelche Hinweise, die Aufschluss über die Stunden von Natalies Tod geben könnten. Im Salon fällt ihm eine zerbrochene Weinflasche auf dem Boden auf. Außerdem wirkt Natalies Kabine chaotisch. Überall auf dem Bett liegt Kleidung verstreut und es wirkt so, als sei es hier turbulent zugegangen. Eine erste Vermutung, für die es keine Beweise gibt. Deshalb setzt der Ermittler auf den Befund des Gerichtsmediziners, der Natalies Leichnam untersucht.
Dr. Thomas Noguchi, der in der Vergangenheit schon an anderen High-Profile-Cases beteiligt war und unter anderem den Tod von Marilyn Monroe untersuchte. Er hält in seinem Bericht fest, dass Natalie zum Auffindezeitpunkt knielange Wollsocken, ein kariertes Flanellnachthemd und ihre rote Daunenjacke trug. Unterwäsche und Schuhe hatte sie allerdings keine an. An Natalies Armen, Handgelenken, Oberschenkeln und den Schienbeinen befinden sich dutzende Blutergüsse, ebenso im Bereich der linken Wange. Laut einem toxikologischen Gutachten lag Natalies Blutalkoholwert bei 0,14 Promille. Sie war zum Zeitpunkt ihres Todes also leicht angeheitert. Als sie ins Wasser fiel, lebte sie noch. In ihrer Lunge befand sich Wasser. Ein sicherer Beleg dafür, dass sie ertrank. Und so trägt Noguchi Unfalltod durch Ertrinken auf dem Totenschein ein. Nur einen Tag nach dem Leichenfund zeichnet der Gerichtsmediziner im Rahmen einer Pressekonferenz das Unfallgeschehen aus seiner Sicht nach. Für ihn deutet alles darauf hin, dass Natalie beim Versuch, auf das Beiboot zu kommen, ausgerutscht und ins Wasser gefallen ist. Als das Dinghy am frühen Morgen gefunden wurde, lief der Motor nicht. Die Ruder waren noch in der Ausgangsposition, deshalb wird davon ausgegangen, dass Natalie überhaupt nicht im Beiboot gewesen ist. An der Seite des Dinghys befanden sich Kratzspuren, die wahrscheinlich von Fingernägeln stammen. Sie könnten dafür sprechen, dass Natalie versuchte, sich vom Wasser aus aufs Beiboot zu hieven. Noguchi geht davon aus, dass es die 43-Jährige nicht aus eigener Kraft geschafft hat, weil sich ihre Daunenjacke zu diesem Zeitpunkt schon mit Wasser vollgesogen hatte und sie wie ein schwerer Bleimantel nach unten zog. Und warum soll Natalie mitten in der Nacht im Nachthemd versucht haben, davonzufahren? Noguchi erklärt das Ganze mit einem Streit unter Betrunkenen. Natalie sei wahrscheinlich so genervt gewesen, dass sie nur noch weg wollte. Sein abschließender Befund: Es war kein Mord, es war kein Suizid, es war ein Unfall. Also Natalies Körper wies ja zahlreiche Verletzungen auf, wie wir gerade gehört haben. Und laut Noguchi passen die zu einem Sturz oder dem Versuch, sich später auf dem Beiboot zu retten. Das ist aber was, worauf wir später nochmal zurückkommen werden, also merkt euch das bitte, das ist nämlich wichtig für diesen Fall.
Eine Woche nachdem ihre Leiche gefunden wurde, wird Natalie in Los Angeles beigesetzt. Sie findet ihre letzte Ruhe auf dem Westwood Village Memorial Park Cemetery. Ein Meer aus weißen Lilien türmt sich auf ihrem Sarg, die Sonne scheint an diesem Nachmittag, die Temperaturen sind warm. Ein blasser Robert verabschiedet sich mit einem Kuss auf den blumengeschmückten Sarg, die sanften Töne einer Balalaika flirren durch die Stille. In Gedenken an das russische Blut, das auch durch Natalies Adern floss. 1938 bis 1981 steht in goldenen Lettern auf einer schweren Schiefersteintafel. Natalie wurde nur 43 Jahre alt, ihr Leben war kurz, Geschichte hat sie trotzdem geschrieben. Die Kameras haben draufgehalten, als Natalie spielte und sie filmen weiter, als es sich ausgespielt hat. Die Aufnahmen ihrer Beerdigung gehen um die Welt und befeuern wilde Spekulationen. Nach außen hin galten Natalie und Robert als Hollywood-Traumpaar. Nach dem Tod der berühmten Schauspielerin brodelt die Gerüchteküche dennoch.
Die 43-Jährige könnte mit ihrem mitgereisten Schauspielkollegen Christopher Walken eine heimliche Affäre gehabt haben. Eine der Kellnerinnen, die das Trio zuvor im Restaurant bediente, glaubt gesehen zu haben, dass Natalie und ihr Schauspielkollege unterm Tisch heimlich Händchen gehalten haben. Wiederum andere munkeln, dass es genau andersherum war und Robert und Christopher eine Liebschaft hatten, die Natalie wütend werden ließ. Der Restaurantbesitzer berichtet nämlich, dass Robert und Christopher verdächtig viel auf Tuchfühlung gingen. Laut Angabe von engen Vertrauten soll Natalie ihren Ehemann schon Anfang der 1960er Jahre in Flagranti mit einem anderen Mann erwischt haben. Und zwar in ihrem eigenen Zuhause. Natalie sei hysterisch geworden und habe ein Glas in ihrer Hand zerdrückt. Später in jener Nacht floh sie zu ihrer Mutter, wo sie sich in einem der Schlafzimmer einsperrte und eine Überdosis Schlaftabletten schluckte. Es ist unklar, ob Natalie sich damals wirklich das Leben nehmen wollte oder ob es ein Versehen, vielleicht auch ein stiller Hilferuf war. Fest steht, Natalie musste im Krankenhaus der Magen ausgepumpt werden. Was nach jener Nacht übrig blieb, waren eine verstörte junge Frau und eine zerrüttete Beziehung. Ein Jahr später ließen sich Natalie und Robert scheiden.
Im Winter 1981 ist das Medienecho nach Natalies Tod in den Boulevardblättern groß. Hinweise, die für eine vorangegangene Straftat oder ein Tötungsdelikt sprechen, ergeben sich bei der Polizei von Los Angeles allerdings keine. Im Dezember befragt der zuständige Ermittler deshalb nochmal Robert, Christopher und den Skipper Dennis. Er will wissen, was es mit der zerbrochenen Weinflasche auf sich hat und dem vermuteten Streit, von dem der Gerichtsmediziner sprach. Die Flasche sei durch den hohen Wellengang umgefallen und zerbrochen, heißt es seitens der Männer. Und der Streit sei halb so schlimm gewesen. Man habe lediglich darüber diskutiert, ob Natalie Job und Familie gut unter einen Hut bekomme. Antworten, mit denen sich der Ermittler zufrieden gibt. 2 Wochen nach Natalies Tod wandert der Fall als Unfall zu den Akten.
1992, mehr als 10 Jahre nach der Schicksalsnacht, meldet sich Skipper Dennis dann überraschend bei einer von Natalies Schwestern und erklärt, dass er sich etwas von der Seele sprechen muss. In mehreren Telefonaten offenbart er brisante Infos, die er bislang für sich behalten hatte. Dennis spricht jetzt erstmals von einem üblen Streit, seine Version von der Unglücksnacht.
Die Stimmung zwischen Natalie und ihrem Schauspielkollegen ist gut an jenem Abend auf der Splendor. Die beiden witzeln, Christopher macht Natalie Komplimente zu ihrem schauspielerischen Talent, was ihren Mann auf die Palme bringt. Robert macht den beiden eine Szene, er ist eifersüchtig und zerschlägt vor lauter Wut eine Weinflasche auf dem Tisch. Zu viel für Natalie. Sie zieht sich in ihre Kabine zurück, auch ihr Schauspielkollege Christopher legt sich schlafen. Dennis hört später, dass es in Natalies Kabine laut wird. Sie und Robert streiten offenbar weiter. Dennis macht sich Sorgen, deshalb klopft er an Natalies Kabinentür. Als Robert ihm mit hochrotem Gesicht öffnet, ist er knapp angebunden. Alles sei in Ordnung, dann knallt die Tür vor seiner Nase zu. Dennis zieht sich erstmal zurück, entscheidet sich später aber dazu, noch etwas Frischluft zu schnappen. Als er Robert auf dem Oberdeck antrifft, erkundigt er sich nach Natalie. Robert erklärt ihm, dass sie, Zitat, weg ist. Sie müsse wohl ins Wasser gefallen sein. Dennis kann es nicht fassen. Er will aktiv werden, nach ihr suchen. Aber Robert meint nur, er solle es lassen. Natalie müsse ihre Lektion lernen. Dennis beobachtet, wie Robert zurück nach unten torkelt und eine neue Weinflasche öffnet. Er will Hilfe anfordern und die Suchlichter anschalten, aber der betrunkene Robert verbietet es ihm. Und so hält Dennis in jener Nacht die Füße still, aus Angst vor Robert, wie er später erklärt.
2009 geht Dennis mit seiner Geschichte an die Öffentlichkeit. Zusammen mit einem Journalisten veröffentlicht er ein Buch und erklärt gegenüber der Presse, er und Robert hätten ihre Aussagen damals aufeinander abgestimmt. Im Jahr nach Natalies Tod habe Robert versucht, ihn komplett von der Außenwelt abzuschirmen, um zu verhindern, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Der Schauspieler habe ihm einen Job in einem Fernsehstudio besorgt, in dem er damals eine TV-Serie drehte. Außerdem habe Dennis in dieser Zeit zusammen mit Robert unter einem Dach gewohnt. Roberts Fahrer habe ihn morgens zur Arbeit gebracht und später wieder vor Roberts Haus abgesetzt. Nachts wurde er laut eigenen Angaben eingesperrt. Sein Zimmer sei durch ein elektronisches Schließsystem gesichert gewesen. Gefangen im goldenen Käfig, verdammt zum Schweigen, so zumindest Dennis' Vorwurf.
Dennis' späte Offenbarung lässt auch die Behörden aufhorchen. Er wird nochmal intensiv zu den Vorgängen befragt. Außerdem unterzieht er sich einem Polygraphentest, den er besteht. Ende 2011 wird der Fall nochmal aufgerollt und ein neu einberufener Gerichtsmediziner prüft die Befunde von damals. Wir erinnern uns, Noguchi hatte Natalies Verletzung damals auf den Sturz und den Versuch, sich aufs Beiboot zu retten, zurückgeführt. Doch der neue Rechtsmediziner kommt zu einem anderen Schluss. Demnach seien nicht alle Blutergüsse und Wunden mit der bisherigen Unfalltheorie vereinbar. Natalies Tod könnte eine handfeste Auseinandersetzung vorausgegangen sein. Aber die Splendor wurde damals nicht als Tatort behandelt. Und folglich auch nicht forensisch auf Spuren hin untersucht. Weil damals kein Verdacht auf eine Straftat bestand, wurde auch nicht geprüft, ob Robert, Christopher und Dennis irgendwelche Verletzungen hatten, die durch einen Kampf entstanden sein könnten. Die Polizei kann außerdem eine Frau ausfindig machen, die in der Nacht von Natalies Tod Hilfeschreie gehört hatte. Im Zuge der ersten Ermittlungen aber nicht als Zeugin vernommen wurde. Laut eigenen Angaben befand sie sich an Bord eines anderen Bootes in Küstennähe, als es plötzlich laut wurde. Eine Frau habe rund 20 Minuten lang um Hilfe gerufen, während 2 Männer versucht haben, sie zu beschwichtigen.
Entspann dich, wir holen dich.
Doch die Schreie hörten nicht auf. 2012 wird die Todesursache auf dem Totenschein geändert. Natalies Tod wird jetzt als Folge von Ertrinken und, Zitat, anderen unbekannten Ursachen eingestuft, was das Tor für weitere Ermittlungen aufsperrt. 6 Jahre später werden 2 neue Zeugen ermittelt, die einen lautstarken Streit gehört und 2 Personen an Deck der Splendor gesehen haben. Angaben, die zu Dennis' Version des Abends passen. Da Robert die letzte Person war, die Natalie lebend gesehen hat, wird er von der Polizei jetzt offiziell als Person of Interest eingestuft.
Wie der Name schon sagt, ist eine Person of Interest eine Person, die für die Polizei von besonderem Interesse ist. Anders als ein Tatverdächtiger oder eine Tatverdächtige wird eine Person of Interest im Zuge der Strafverfolgung lediglich als eine Art Zeuge oder Zeugin gehandelt. Es gibt keinen oder auch noch keinen hinreichenden Tatverdacht, der eine Festnahme oder eine Anklage rechtfertigt. Aber es wird davon ausgegangen, dass die Person über ermittlungsrelevante Informationen verfügen könnte. Obwohl beide ZeugInnen und Persons of Interest polizeilich befragt werden können, ist der rechtliche Status von ZeugInnen verbindlicher. Diese müssen nach einer formellen Vorladung zur Verfügung stehen und können unter Eid gestellt werden, um bei polizeilichen Ermittlungen und im Gericht auszusagen. Eine Weigerung kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, beispielsweise eine Anklage wegen Missachtung des Gerichts. Eine Person of Interest, kurz POI hingegen, hat in der Regel die Wahl, ob sie kooperieren möchte. Sie ist nicht dazu verpflichtet, für Befragungen bereitzustehen. Es sei denn, sie wird im weiteren Ermittlungsverlauf formell in den Zeugen- oder Verdächtigenstatus überführt. Wird jemand durch die Behörden als POI ausgewiesen, kann dies zu einer öffentlichen Vorverurteilung führen, die das Leben der betroffenen Person nachhaltig beeinflussen kann. Die Öffentlichkeit bleibt oft im Unklaren darüber, ob besagte Person inoffiziell doch mit einer Straftat in Verbindung gebracht und als verdächtig gehandelt wird. Den Ermittelnden hingegen bietet die Einstufung als POI die Möglichkeit, weiter Informationen zu sammeln, ohne sofort rechtsverbindliche Schritte einleiten zu müssen.
Auch in unserem Fall wird Anfang 2018 öffentlich bekannt gegeben, dass Robert als Person of Interest gehandelt wird. Fast 4 Jahrzehnte nachdem Natalie unter mysteriösen Umständen starb, erklärt ein Ermittler des Los Angeles Police Department im Rahmen einer Pressekonferenz, dass immer noch nicht abschließend geklärt werden konnte, wie Natalie damals ins Wasser kam und woher ihre Verletzungen stammen. Weder ein Unfall noch eine Straftat seien nachweisbar. Auf Rückfrage eines Journalisten betont der Ermittler, dass Robert nicht als Verdächtiger gehandelt wird. Trotzdem könne davon ausgegangen werden, dass er mehr weiß, als er bisher preisgegeben hat. Laut Angaben des Ermittlers hat sich Robert seit der Neuuntersuchung des Falls nicht persönlich zur Sache geäußert. Bei Natalies Schauspielkollege Christopher sieht es anders aus. Er zeigt sich kooperativer und spricht mit den Ermittelnden. Allerdings wird nicht öffentlich bekannt gegeben, was er im Zuge der jüngsten Befragung preisgegeben hat.
Fiel Natalie versehentlich ins Wasser und wurde später daran gehindert, zurück auf die Yacht zu klettern? Oder wurde sie womöglich ins Wasser geschubst? Könnte es sein, dass eine andere Person das Beiboot später losmachte, um es so aussehen zu lassen, als sei es Natalie selbst gewesen? Fragen, die nicht nur die Behörden, sondern auch die Medienwelt umtreiben. Um Natalies Tod ranken sich die Gerüchte und Theorien. In verschiedenen Dokumentationen und Büchern versuchen JournalistInnen, der Sache auf den Grund zu gehen. Darunter auch Suzanne Finstead, die 2020 in ihrer Natalie Wood-Biografie neue schockierende Details enthüllt. Sie hat sich mit einem Mann ausgetauscht, der in Los Angeles mittlerweile als Facharzt arbeitet. Zum Zeitpunkt von Natalies Tod war er allerdings Praktikant im Los Angeles County Medical Center, wo ihr Leichnam gerichtsmedizinisch untersucht wurde. Weil er als Praktikant nicht zum festen Personalstamm gehörte, wurde er damals nicht polizeilich befragt. Ein Versäumnis, wie sich fast 4 Jahrzehnte später zeigt. Denn damals hat er wichtige Beobachtungen gemacht, die dafür sprechen, dass Natalie gewaltsam daran gehindert worden sein könnte, sich aus dem Wasser zu retten.
Er fand die vielen Verletzungen an Natalies vorderen Oberschenkeln und den Schienbeinen verdächtig. Sie sahen für ihn wie Reibungsverbrennungen aus. Striemen, die in die entgegengesetzte Richtung verliefen. Seine Erklärung dafür, Natalie könnte versucht haben, sich zurück aufs Boot zu hieven und wurde dabei von einer anderen Person gewaltsam weggestoßen oder weggezogen. Laut seiner Auffassung waren die Verletzungen zu tief, als dass sie von einem bloßen Abrutschen am Beiboot verursacht wurden. Franco teilte seine Bedenken damals mit dem behandelnden Gerichtsmediziner. Aber Noguchi habe seinen Einwand nur mit einem stillen Kopfnicken abgetan. Das Verhalten des Gerichtsmediziners habe ihn irritiert, deshalb sei er einfach neben ihm stehen geblieben. Noguchi habe ihn dann endgültig abgewürgt.
So wie es festgehalten wurde, ist alles, was du wissen musst.
Robert ist mittlerweile, Stand Winter 2024, ein rüstiger Mann in seinen 90ern. Anklage wurde in all den Jahren nicht gegen ihn erhoben. Nach Natalies Tod hat er nochmal geheiratet, eine amerikanische Schauspielerin, die in der Vergangenheit bei derselben Produktionsfirma angestellt war. Beide leben zusammen in Los Angeles. Die Traumfabrik spinnt ihr Drehbuch weiter. Welche Rolle Robert bei Natalies Tod wirklich gespielt hat, ist bis heute ungewiss. Was bleibt, sind Spekulationen, die so unstet sind wie der Ozean, in dem Natalie ertrank. Und eine düstere Prophezeiung, die ihr turbulentes Leben vom ersten bis zum letzten Atemzug überschattet hat. Ja, ist schon krass. Also ich bin ja total anfällig für so Vorhersagungen und Hellseherinnen und all diesen, das teilen wir eigentlich so ein bisschen miteinander, dass wir ja für die magische Seite des Lebens zu haben sind. Ich habe mich so gefragt, ob sich vielleicht in dem Moment die Kartenlegerin geirrt hat in ihrem Sehen oder ob es tatsächlich die Mutter war, die quasi nicht nur den Wunsch, nach Hollywood zu gehen, auf ihre Tochter übertragen hat, sondern auch einen gewissen Fluch.
Ja, ich finde es auch wahnsinnig spooky. Ich finde diese ganzen Umstände so mysteriös und ich, der Gerichtsmediziner geht mir auch nicht aus dem Kopf. Ja. Noguchi, dieses Abwinken dieser Verletzungen und dann eben, ja, es lässt mich einfach irgendwie fragen, kann es vielleicht sein, dass da wirklich mehr dahinter steckt? Dass da vielleicht Robert nicht nur den Skipper die ganze Zeit irgendwie unter Druck gesetzt hat, sondern vielleicht auch noch mehr Leute. Das sind natürlich alles nur Spekulationen. Ihr wisst, ich kann das nicht sagen, wir können das nicht sagen. Er wurde nie angeklagt oder verurteilt. Aber ich finde es schon sehr strange, diese ganzen Stränge, die da irgendwie nicht zusammenfinden.
Ja, also ja, für mich wirkt das auch sehr komisch und ich finde es einfach auch sehr unrealistisch, dass sie von alleine irgendeinen Move gemacht hätte, da ins Wasser zu gehen. Das glaube ich nicht. Dafür war sie ja viel zu ängstlich.
Die Schreie, die Frau auf dem anderen Boot gehört hat und dann 20 Minuten lang geschrien wurde und dann ruft irgendjemand zurück, entspann dich, wir holen dich.
Ja, ganz schlimm. Aber es sind ja auch dann zwei Männer beteiligt gewesen. Ne? Vielleicht war er gar nicht eifersüchtig auf seine Frau, sondern auf ihn, auf den anderen Typen.
Ja, und er hat ja auch Natalie die Komplimente zu ihrer schauspielerischen Leistung gemacht. Und vielleicht war er auch deswegen getriggert und eifersüchtig.
Und eben vielleicht hatte er ja was mit dem Christopher.
Ach ja.
Und dann, ich meine, es ist natürlich schon unglaublich traurig, wie schwierig das zu dieser Zeit war, die Homosexualität so offen zu leben, wie wir das heute können. Auch nicht überall und immer, was sich auf einen guten Weg gemacht hat, denke ich. Aber damals konnte sowas ja durchaus eine Karriere ausbedeuten.
Ja, definitiv hätte das eine Karriere ausbedeutet für die beiden. Aber ich nehme an, dass halt viel mehr Männer das eigentlich homosexuell gewesen sind, als man jetzt meinen
genauso wie
würde.
Frauen, Menschen, die einfach homosexuell gewesen sind.
Genau, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass die beiden, ja, eventuell könnte es so sein, ne? Wir wissen es nicht, aber es ist auf jeden Fall, ich finde das alles sehr, sehr mysteriös. Es tut mir unglaublich leid für Natalie Wood.
Und ihre beiden Töchter.
Ihre beiden Töchter auch, ja. Auch furchtbar. So, das ist jetzt ein Cold Case, ihr Lieben. Und jetzt haben wir noch eine schlechte Nachricht für euch. Denn
wer weiß, vielleicht findet ihr sie ja. Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber das ist das Ende.
Das ist das Ende für uns, für unsere Reise in den Tod. Wir durften euch jetzt hier 3 Staffeln lang die wildesten Fälle vorstellen und wir sind euch wahnsinnig dankbar, dass ihr uns zugehört habt.
Sehr, sehr. Und für die vielen positiven Nachrichten, die wir bekommen haben.
Ja.
Und einfach so diese Community, die sich so ein bisschen gebildet hat. Ihr wart ganz, ganz, ganz toll.
Ja, ich finde auch. Es ist wirklich eine Freude zu sehen, dass es ZuhörerInnen gibt, die einfach so mitdenken, schlau sind und sich eben auch Gedanken darüber machen.
Und tiefsinnige Gedanken machen mit wundervollen Wertevorstellungen.
Absolut, finde ich auch. Es war wirklich eine schöne Zeit mit euch, für euch hier immer ins Studio zu kommen. Für uns geht es jetzt auf anderen Reisen weiter, privat und beruflich. Und wir werden mal sehen. Wir haben uns jetzt hier kennengelernt. Mal schauen, was noch so passiert. Falls ihr unsere Stimmen in dem Zusammenspiel mögt, gucken wir mal, was da noch rauskommt. Aber wir wünschen euch jetzt erstmal eine wunderschöne weitere Zeit. Und
wir hören uns vielleicht bald wieder.
Ganz genau. Vielen, vielen Dank und passt auf euch auf, wie immer.
Tschüss.
Das war Reise in den Tod. Eine Produktion von Podimo. Mit Caro Kult und Maria Erich.